Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Gut 320 Millionen Impfdosen bis Ende des Jahres. Damit rechnet die Bundesregierung laut einer Vorlage, die mehreren Medien vorliegt. Beim Impfgipfel berät sie zur Stunde mit Ländern und Impfstoffherstellern darüber, wie die Bundesrepublik frühzeitig an mehr Impfstoff kommen könnte. Einige Ideen dazu besprechen wir gleich. Außerdem in dieser Sendung: Beschäftigte in der Altenpflege sollen mehr Geld bekommen. Mein Name ist Sina Fröndrich, herzlich willkommen. Mehr Impfdosen beschaffen, das ist das Ziel, das Bund und Länder eint, die seit dem Nachmittag mit der Pharmaindustrie das weitere Vorgehen besprechen. Grünen-Chef Robert Habeck fordert etwa eine Notimpfstoffwirtschaft, eine staatlich geregelte Produktion also. Und auch CSU-Chef Söder hält staatliche Vorgaben für angemessen. Auch Ökonomen fordern eine Prämie. Hersteller, die schneller liefern, sollen Geld erhalten. Was ist davon zu halten? Darüber habe ich mit Birgit Becker aus der Wirtschaftsredaktion gesprochen. Was wir festhalten können: Der Ton der Politik gegenüber den Impfstoffherstellern ist rauer geworden. Hilft mehr Druck, um zu mehr Impfstoff zu kommen?
Naja, helfen würde das ja dann, wenn es einfach am fehlenden Druck liegen würde, dass zugesagte Liefermengen reduziert wurden oder später kommen, als man gehofft hat. Aber so ist das ja nicht. Besonders spektakulär war ja die reduzierte Liefermenge bei AstraZeneca, der Ärger dann mit der EU-Kommission und am Ende die Zusage, dann doch noch auf etwa 40 Millionen Impfdosen zu kommen, immer noch deutlich weniger als zunächst angekündigt. Es ist gut möglich, dass der Konzern unter solchem Druck noch einmal sehr ernst geprüft hat, was er maximal produzieren kann. Aber am Kernproblem, dass AstraZeneca vor allem auf Probleme bei der Produktion gestoßen ist, am Umstand, dass sich die Produktion eben gerade beim Typus dieses AstraZeneca-Impfstoffs als nicht so einfach, als fehleranfällig erweist. Daran ändert auch Druck nichts. Allerdings kann man im Fall von AstraZeneca wahrscheinlich sagen, dass das Konzernmanagement völlig unterschätzt hat, welche Bombe es platzen lässt, wenn es einfach mal so mitteilt, dass es Liefermengen reduziert.
Und trotzdem ist es ja so, klare Lieferzusagen sind enorm wichtig, auch um die sich daran anschließenden Impfungen zu organisieren.
Ja, selbstverständlich, soweit sich das klar sagen lässt. Es kommt ja jetzt vielfach zu ganz neuen Produktionsstellen, neuen Produktionsbetrieben, die an den Start gehen, etwa wenn BioNTech ein früheres Novartis-Werk in Marburg in diesem Monat anlaufen lässt. Wissenschaftler sagen ja, dass die Impfstoffversion, für die BioNTech die Zulassung hat, diese genbasierte mRNA-Technik, in der Produktion einfacher zu handhaben ist als die bekanntere Vektortechnik von AstraZeneca. Aber ich wage mal die Prognose: So genaue Liefermengen, wie das zum Beispiel der SPD-Chef Walter Borjans fordert, so zielgenau wird man das einfach nicht angeben können.
Was auf dem Impfgipfel auch zum Thema gemacht werden soll: Wie können die Pharmaunternehmen, einzelne Pharmaunternehmen, besser kooperieren, um die Produktion zu erhöhen? Was ist davon zu erwarten?
Viel. Und da passiert ja auch sehr viel. Heute am Vormittag zum Beispiel teilte Bayer mit, dass in einem Werk in Wuppertal im kommenden Jahr 160 Millionen Dosen des Impfstoffs von CureVac produziert werden sollen. Allerdings, der muss erst nochmal zugelassen werden. Andere Kooperationsideen, die verschwinden wieder in der Versenkung. Berlin Chemie etwa sollte unbedingt nach dem Willen der Berliner Gesundheitssenatorin produzieren, bis dann das Unternehmen sagte, unsere Anlagen passen gar nicht. Aber im Ganzen so viele Allianzen und Kooperationen, wie bereits ohne Druck der Politik in der Branche geschmiedet wurden, das ist völlig ohne Beispiel. Und wenn man das bedenkt, dann ist auch diese Forderung nach Zwangslizenzen nicht so plausibel. Denn bei Kooperationen wird ja bereits Know-how geteilt und es wird Wissen anderen zur Verfügung gestellt.
Aus dem IFO-Institut, auch von einzelnen Ökonomen, wurde ins Spiel gebracht, die Impfstoffhersteller nicht etwa unter Druck zu setzen, sondern durch finanzielle Anreize zu mehr Produktion zu locken. Was ist davon zu halten?
Na, wenn es am fehlenden Geld liegen würde, dann wäre das vielleicht ein Weg. Aber Geld ist einfach nicht das Problem. Mit Geld sind die Firmen auch ganz gut versorgt worden. Es gab ja die festen Abnahmezusagen. Es gab direkte Hilfen für den Aufbau von Produktionsanlagen. Es gab Ausfallgarantien. Nicht mal die Pharmaindustrie selbst fordert ja mehr Geld. Auch bürokratisch ist den Firmen zum Beispiel beim Zulassungsverfahren sehr entgegengekommen worden. Nein, weder Geld noch Bürokratieabbau ist nicht die Lösung. Und eine Konfrontationshaltung zwischen Politik und Pharmafirmen wohl auch nicht. Wichtig wäre jetzt nach meiner Meinung zu einer realistischen Einschätzung zu kommen, mit welchen Liefermengen ist wann zu rechnen und dabei aber flexibel genug zu bleiben in der Organisation, um auch dann klarzukommen, wenn es eben anders läuft als geplant.
Einordnungen von Birgit Becker waren das, unter anderem zu den Forderungen, Impfstoffhersteller sollten stärker miteinander kooperieren. Kooperationen gibt es längst. Erst heute haben Bayer und CureVac ihre Zusammenarbeit erweitert. Im Bayerwerk in Wuppertal soll künftig in großem Umfang der mRNA-Impfstoff von CureVac hergestellt werden. Das haben wir gerade schon angesprochen. Wo wird noch kooperiert? Ein Überblick jetzt von Mischa Erhardt.
Auf der einen Seite kleine Biotech-Firmen, auf der anderen Seite Großkonzerne wie Bayer oder der amerikanische Pharma-Gigant Pfizer.
Einige Firmen sind schon sehr lange dabei, die haben Erfahrung mit allem.
So fasst Rolf Hömke, Sprecher beim Verband der forschenden Arzneimittelunternehmen, die Rolle der Big Pharma-Spieler zusammen. Viele andere Firmen sind erst vergleichsweise neu im Geschäft. Sie sind forschungsstark und verfolgen vielversprechende neue Ansätze. Dafür fehlt es ihnen aber an Erfahrung in Bereichen, die für die massenhafte Produktion und dann auch die Verteilung eines Impfstoffes nötig sind.
Die kennen sich sehr gut aus mit einer bestimmten Technologie, aber sie haben wenig Erfahrung darin, die wirklich mit sehr vielen Teilnehmern zu erproben. Und sie haben erst recht keine Erfahrung damit, wie man sie großtechnisch herstellt und wie man sie dann überall in alle Welt bringt.
BioNTech aus Mainz, CureVac aus Tübingen oder auch Moderna in den USA haben alle große Kooperationspartner an ihrer Seite. BioNTech arbeitet mit dem amerikanischen Pfizer-Konzern zusammen. Der hilft bei den klinischen Studien, der Produktion des Impfstoffes und bei dessen Vermarktung. CureVac hat sich mit Bayer zusammengetan. Bayer unterstützt CureVac etwa bei der klinischen Studie der Phase 3, bei Fragen rund um die Arzneimittelsicherheit und regulatorischen Fragen. Auch die sind für kleinere Unternehmen nicht einfach zu durchschauen und zu bewältigen.
Es gibt böse Zungen, die behaupten, in manchen Pharmafirmen ist die Abteilung für diese ganze Rechtsthematik größer als die eigentliche Forschungsabteilung.
So der Pharmabranchenanalyst Uwe Treckmann von der Commerzbank. Der Leverkusener Pharmakonzern Bayer hilft CureVac aber auch bei der Verpackung, der Abwicklung und der Verteilung eines möglichen Impfstoffs. Heute hat Bayer zudem bekannt gegeben, sich auch an der Produktion zu beteiligen. Ende des Jahres könnte es losgehen. Im kommenden Jahr könne Bayer dann 160 Millionen Impfdosen herstellen. Dass die Biotech-Unternehmen es in Windeseile geschafft haben, Impfstoffe zu entwickeln, verdankt sich auch ihrem Messenger-RNA-Ansatz, ein vergleichsweise neues Verfahren. Gewöhnlich streckt sich die Entwicklung eines Impfstoffes über Jahre, sagt Andreas Neubert, Chefentwickler bei IDT Biologica in Dessau.
Normalerweise dauert die Entwicklung eines neuen Impfstoffes ungefähr 7-8 Jahre und die Entwicklung eines Herstellprozesses dafür dauert vielleicht nochmal dieselbe Zeit.
Deswegen sei es auch nicht einfach möglich, jeden beliebigen Impfstoff durch andere Firmen der Branche produzieren zu lassen, etwa indem man einfach eine Lizenz dazu vergibt.
Eine Lizenz, um etwas herzustellen, allein reicht nicht. Ich muss dann wirklich dieses Verfahren mit dem kompletten Know-how auch etablieren können. Und dazu brauche ich auch die Kollegen, die die Entwicklung vorangetrieben haben. Die wissen, wie es geht. Und mit diesem Verfahren bin ich dann in der Lage, die entsprechende Qualität auch zu fertigen.
Stehen die Impfstoffe dann zur Verfügung, helfen die großen Partner aus der Pharmabranche schließlich auch dabei, die Impfstoffe zu verteilen.
Wer kooperiert mit wem bei der Produktion von Impfstoffen? Ein Überblick von Mischa Erhardt war das. Zuerst geimpft werden und wurden unter anderem Menschen in Pflegeheimen, die Risikogruppen also. Und der Alltag im Pflegeheim für Beschäftigte sieht derzeit so aus: Impfen, testen, wenn Besuch kommt, abschirmen, wenn sich jemand infiziert hat. Pflegekräfte sind besonders belastet. Anfangs ernteten sie Applaus und nun soll es auch mehr Geld geben. Die Gewerkschaft Verdi und die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche haben einen Tarifabschluss erzielt, der auf alle Pflegekräfte ausgedehnt werden könnte. Gelten soll er ab 1. August. Was er beinhaltet, weiß Panayotis Gavrilis.
Von der Einigung zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche, kurz BVAP, profitieren zunächst mindestens 75.000 Menschen, die bei Arbeitgebern tätig sind, die von der BVAP vertreten werden. Der Lohnunterschied zwischen Ost und West wird demnach aufgehoben. Statt aktuell 11,50 Euro im Osten und 11,80 Euro im Westen bekommen ungelernte Pflegekräfte dann mindestens 12,40 Euro pro Stunde. Ab dem 1. Juni 2023 sollen es dann 14,40 Euro werden. Eine examinierte Pflegefachperson bekommt dann ab August 16,10 Euro, ab Juni 2023 fast 19 Euro pro Stunde. Axel Weinsberg, zuständig für die Tarifarbeit in der Altenpflege bei Verdi, zeigt sich zufrieden.
Also von dem, was man jetzt als Mindestentgelt bekommt, Und was man dann mit dem letzten Wert im Juni 2023 bekommt, sind es ungefähr eine Steigerung von 25% und das insgesamt in 4 Schritten.
Wer 39 Stunden in der Woche Menschen pflegt, bekommt ab dem Juni 2023 ein Monatsgehalt von 2.440 Euro und eine Pflegefachperson verdient dann fast 3.200 Euro. Zudem sieht der Tarifvertrag 28 Urlaubstage pro Jahr vor, sowie ein zusätzliches Urlaubsgeld von mindestens 500 Euro. Gero Kettler, Vorstandssprecher der BFAP, der Arbeitgeberseite, hofft, dass so der Beruf auch attraktiver wird.
Diese deutlichen Verbesserungen, das ist das Signal. Wir haben jetzt verstanden, dass es nicht um Klatschen geht, sondern dass sich Anerkennung auch natürlich im Materiellen, in der Bezahlung ausdrücken muss.
Laut Kettler arbeiten etwa 1,2 Millionen Menschen in der Pflegebranche. Viele von ihnen sind bei den kirchlichen Trägern Caritas und Diakonie angestellt. Damit der Tarifvertrag bundesweit für alle Beschäftigten gelten kann, müssen erst die kirchlichen Anbieter dem zustimmen. Sie unterliegen einem kircheneigenen Tarifrecht. Erst wenn sie zustimmen, kann Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, wie bereits angekündigt, dafür sorgen, dass der Tarifvertrag flächendeckend für alle Pflegerinnen und Pfleger gilt. Axel Weinsberg von Verdi ist zuversichtlich.
Damit wurde auch nochmal deutlich, auch jetzt gerade in Zeiten der Pandemie, wie groß das öffentliche Interesse ist, dass es ausreichend und auch gut bezahlte Pflegekräfte gibt.
Doch es gibt auch Widerstand. Vor allem private Pflegeheimträger und Betreiber von Pflegediensten sind gegen einen flächendeckenden Tarifvertrag. Sie wollen auch gerichtlich dagegen vorgehen. Sie argumentieren, Verdi sei tarifunfähig, die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche, kurz BFAP, sei ein relativ kleiner Arbeitgeberverband, der nicht für die Branche sprechen könne. Und weiterhin offen ist, wer und wie die Lohnsteigerung am Ende bezahlen soll. Dazu Gero Kettler, BFAP-Vorstandssprecher.
Das kann ein Mix aus Steuermitteln sein, aus Erhöhungen der Kassenanteile, aber entscheidend ist, für uns, dass die Belastung der Pflegebedürftigen durch die Eigenanteile schon weitgehend ein Maß erreicht haben, was nicht mehr erhöht werden kann.
Beschäftigte in der Altenpflege sollen mehr Geld erhalten. Wie lassen sich die Löcher stopfen, die die Corona-Krise in den Haushalt gerissen hat? Höhere Steuern lehnt die Union ab und auch Ausgabenkürzungen oder noch mehr Schulden sollen nicht die Antwort sein. Nun zieht Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in Betracht, Staatsbeteiligungen zu verkaufen. Theo Gers berichtet.
Eine Woche nachdem Kanzleramtsminister Helge Braun mit seinen Überlegungen für eine Lockerung der Schuldenbremse ausgebremst wurde, kommt vom Wirtschaftsminister eine andere Idee, wie die Finanznöte im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu lindern sein könnten. Peter Altmaier will zumindest prüfen, ob sich Teile des Tafelsilbers des Bundes zu Geld machen lassen. Schließlich sei ihr Wert in den letzten Jahren gewachsen. Tatsächlich ist der Bund an über 500 Unternehmen ganz oder teilweise beteiligt. Das Spektrum reicht von der 100%-Tochter Bahn bis zu Anteilen an den Flughäfen BER, München oder Köln-Bonn. Ihm gehört aber auch das Luxushotel auf dem Petersberg bei Bonn. Und wer von der dortigen Terrasse über den Rhein blickt, sieht die Hochhäuser von Telekom und Post. An diesen Konzernen hält der Bund 14,5 bzw. 31,9% der Aktien.
Es ist ordnungspolitisch richtig, wenn der Bundeswirtschaftsminister jetzt nachdenkt, ob man wirklich so hohe Anteile in der Telekom halten muss. Das sind mehr als 20 Milliarden Euro, die da drin schlummern.
Sagt dazu bei NTV Gabriel Felbermeier, der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Und er ordnet den Vorschlag in den aktuellen politischen Kontext ein.
Es muss jetzt darum gehen, dass wir es vermeiden, Steuern zu erhöhen oder Abgaben zu erhöhen mitten in der Krise. Und wenn da das Abstoßen von Beteiligungen hilft, dann sollte man das sicherlich nicht tabuisieren.
Tatsächlich ließen sich die Anteile an der Telekom oder auch der Post durchaus verkaufen. 22 Milliarden Euro brächte der Verkauf der Telekom-Anteile, gut 10 Milliarden Euro ist der Anteil an der Post derzeit wert. Zum Vergleich, vor 10 Monaten, beim Kurstief während des ersten Lockdowns, war das gleiche Aktienpaket nur knapp 5 Milliarden Euro wert. Doch nicht der Börsenkurs allein bestimmt den Wert einer Unternehmensbeteiligung für den Bund. Die Bundeshaushaltsordnung schreibt auch vor, dass immer auch Wirtschafts-, Verkehrs-, Sicherheits-, Struktur-, Umwelt- oder kulturpolitische Ziele mit so einer Beteiligung verfolgt werden müssen, was zum Beispiel erklärt, warum der Bund 29% an der Bayreuther Festspiele GmbH besitzt. So etwas steht nicht zum Verkauf und bei manchen Beteiligungen wäre ein Verkauf auch ein Verlustgeschäft. Allein die Beteiligung an der Commerzbank ist aber aktuell nur ein Viertel dessen wert, was der Bund seinerzeit bezahlte, um die Bank zu retten.
Aus Berlin berichtete Theo Gers. Seit einem Monat ist Großbritannien richtig getrennt von der EU. Für die britische Regierung geht es nun darum, eigene neue Handelsvereinbarungen mit verschiedenen Ländern abzuschließen. Mit Japan gibt es schon eine Vereinbarung, auch mit Singapur und Vietnam. Und nun strebt Großbritannien den Beitritt zum transpazifischen Handelsabkommen CPTPP an. Was davon zu erwarten ist, berichtet unsere London-Korrespondentin Christine Heuer.
Vom Beitritt zum transpazifischen Freihandelsabkommen verspricht der britische Premier sich und seinem Volk wörtlich enorme wirtschaftliche Vorteile. Wie groß sie sein werden, beziffert die Regierung indes nicht. Da werde groß geredet, sagt Holger Hestermeier, der am King's College in London Internationales und Europarecht lehrt. Größer als angemessen.
Es gibt Vorzüge, es ist relativ alternativlos nach dem Brexit, aber die Vorzüge sind bei weitem nicht so groß, wie sie gemacht werden.
Momentan beläuft sich der Anteil britischer Exporte in die bisher 11 CPTPP-Staaten auf knapp 8,5%. Das ist ungefähr so viel, wie das Königreich allein nach Deutschland ausführt, also vergleichsweise wenig. Kein Wunder, Japan, Kanada, Australien oder Neuseeland sind einfach sehr weit weg von der britischen Insel. Und in der Wirtschaft gilt das eherne Gesetz: je größer die Distanz, desto geringer der Handel. Trotzdem versprechen sich die Engländer Zuwächse, und zwar in drei Feldern: Dienstleistungen, Lebensmittel und Getränke und Autos.
Autos ist natürlich eines der großen Exportprodukte der britischen Industrie. Dass allerdings Großbritannien zu einem Produktionshub wird für den pazifischen Raum, da habe ich bisher, muss ich gestehen, noch niemanden gesehen, der das ernsthaft für möglich hält.
Etwas besser schätzt Holger Hestermeier die britischen Chancen im Dienstleistungssektor ein.
Großbritannien ist einer der größten Exporteure von Dienstleistungen der Welt. Aber auch für Dienstleistungen gilt, die lassen sich nicht alle so ohne weiteres quer über die Welt verschiffen.
Sehr verheißungsvoll klingt das alles nicht. Den Brexit kompensieren könne CPTPP nie und nimmer. Aber London zeige mit seiner Bewerbung, dass es sich neu orientiert, dass es dabei weltweit denkt und nach den schwierigen Post-Brexit-Verhandlungen normalisiere es auch wieder den Diskurs über Handelsfragen. Der symbolische Gewinn könnte also beträchtlich sein. Und was ist mit den weltpolitischen Allianzen, die das Königreich gern schmieden würde, vor allem mit den USA? Auch die könnte CPTPP befördern, hoffen sie in London, dann nämlich, wenn die Amerikaner ebenfalls dem Abkommen beitreten. Allerdings sendet Joe Biden keine Signale in diese Richtung aus. Gut möglich, dass er von Freihandelsverträgen nicht viel mehr hält als sein Vorgänger im Präsidentenamt.
Die Hoffnung, dass man über CPTPP auch die USA mitbekommt, das ist erst einmal auf Eis.
Klingt alles eher so mittel aus britischer Perspektive. Holger Hestermeier hält ihre Bewerbung trotzdem für richtig. Wie schätzt er den Nutzen des Abkommens für sie ein, auf einer Skala von 1 bis 10?
Verglichen zur Europäischen Union sind wir nicht bei der 1, sondern bei der 0, verglichen zu allem, was möglich ist, ist das ein passabler Ansatz. Zukunftsorientiert, das sind alles auch Wachstumsmärkte und vor allen Dingen symbolisch wichtig.
Aus London war das der Bericht von Christine Heuer. Da geht eine Aktie durch die Decke, weil sich Privatmenschen verabredet haben, massenhaft diese Aktie zu kaufen von einem Unternehmen, das durch die Pandemie eher schlecht als gut dasteht und bei dem mehrere große Hedgefonds auf fallende Kurse gesetzt hatten. Während der Fall GameStop in den USA den Ruf nach Regulierung lauter werden lässt, gerät ein neuer Wert ins Visier, nämlich Silber. Das Edelmetall hat sich deutlich verteuert. Brigitte Scholtes berichtet.
Ist Silber das neue GameStop? Der Preis für eine Unze des Edelmetalls ist heute zwischenzeitlich um 12% auf mehr als $30 je Unze gestiegen. Aktuell liegt er immer noch um 10% über dem Schlusskurs von Freitag. Diese Preisbewegung folgt offenbar demselben Muster wie etwa bei der GameStop-Aktie. Da hatten Hedgefonds auf den Kursverfall gewettet. Viele Kleinanleger aber hatten dagegen gehalten und sich auf der Reddit-Plattform verabredet, die Aktie zu kaufen. Dieses Mal aber haben die Hedgefonds sich offenbar nicht in dieses Spiel mit hineinziehen lassen, da seien es eher Minenbetreiber und Edelmetallverarbeiter gewesen, die auf einen fallenden Silberpreis gewettet hätten, ist an der Börse zu hören.
Das ist per se nichts Neues,
meint Christian Kahler, Aktienstratege der DZ-Bank, zu den Wetten auf den Silberpreis.
Aber natürlich jetzt diese offensiven Preisabsprachen, wo sich theoretisch Millionen von Menschen beteiligen können, das erreicht natürlich schon eine neue Dimension.
Eine Dimension, die am Ende die Stabilität der Märkte gefährden könnte. Denn große Anleger wie Hedgefonds hätten die Börse jahrelang ausgenutzt, kritisierte Elizabeth Warren, Senatorin der Demokraten im amerikanischen Fernsehsender CNN.
It's a rigged game.
Das ist ein krankes Spiel und es wird von Spielern betrieben, die die Märkte manipulieren. Sie haben die Börse, die eigentlich ein Ort sein soll, an dem man Kapital sammelt, um Unternehmen zu unterstützen, in ein Casino verwandelt. Sie haben Unternehmen aufgepumpt und wieder fallen lassen oder Aktienrückkäufe getätigt, um die Aktienkurse aufzublähen. Wir brauchen aber einen transparenten, ausgeglichenen Markt, der Privatanlegern offen steht. Es wird Zeit, dass die SEC endlich ihren Job macht. Die amerikanische Börsenaufsicht SEC sollte deshalb einschreiten, fordert sie. Ob klein oder groß, die Aufsicht sollte da genau hinsehen, glaubt auch Klaus Nieding, Anwalt und Aktionärschützer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Der Tatbestand des Gesetzes differenziert nicht zwischen öffentlicher und nicht öffentlicher Verabredung oder Tätigkeit. Es reicht in objektiver Hinsicht, dass Kurse in eine bestimmte Richtung manipuliert werden. Hinzu kommen muss in subjektiver Hinsicht ein wie auch immer gearteter Vorsatz. Und wenn das dann entsprechend nachgewiesen wird, kann das eng werden.
Noch sollte der Markt das aber allein regeln können, glaubt Aktienstratege Kahler.
Es gibt Regeln der Broker, also der Online-Banken, wo die Privatanleger unterwegs sind. Und es gibt auch Regeln für institutionelle Anleger. Also ich denke, man muss da erstmal abwarten, wie diese einzelnen Parteien eingreifen. Aber je stärker da auch reguliert wird und im Zweifel wird immer gegen die Kleinanleger reguliert, desto stärker kann dann eben auch der Ärger sein, der Privatanleger. Und dann kann das Ganze sich durchaus noch mal ein paar Wochen oder Monate fortsetzen.
In Deutschland gäbe es zwar noch nicht eine vergleichbare Situation wie in den USA, meint Carla. Aber die Unruhe an den Märkten könnte noch eine Weile bestehen bleiben.
Nach GameStop ist Silber ins Visier von Kleinanlegern geraten. Jan Plate beobachtet für uns heute den Börsenhandel. Silber teurer. Wie sieht's denn beim Gold aus?
Der Goldpreis, der gibt etwas nach im Vergleich zu Freitagnachmittag. Der Goldpreis verliert da rund $2 und notiert bei etwa $1.861. In Euro sind das 1.541 Euro für eine Unze Gold. Und von daher bewegt sich der Goldpreis im Moment in ruhigeren Bahnen, als das eben beim Silber zu beobachten ist.
Jetzt könnten Hedgefonds in Schieflage geraten. Wegen der GameStop-Entwicklung müssen teils Aktien abstoßen. Wie startet denn der DAX vor diesem Hintergrund in die Woche?
Der DAX kann sich erstmal erholen, hat wichtige Marken erstmal wieder zurückerobert. Der DAX jetzt mit einem Plus von 1,5% bei 13.635 Punkten. Es wird unter anderem auch auf gute diese Woche gehofft. Die Deutsche Bank zum Beispiel wird diese Woche am Donnerstag Geschäftszahlen vorlegen. Die Aktie heute im Plus mit 1,5%. Und es gibt ja auch noch eine bedingte Hoffnung dann auf Corona-Impfstoffe.
Ja, und die Gespräche in Berlin, die dauern noch an. Vor Beginn hat BioNTech angekündigt, mehr Impfstoff zu liefern. Bayer will für CureVac den Impfstoff produzieren, wenn er dann zugelassen ist. Welche Reaktion sehen Sie da?
Die Bayer aus dem DAX zunächst mal. Zum einen kämpft Bayer ja weiter mit den Folgen der Monsanto-Übernahme und Glyphosat-Rechtsrisiken. Aber da ist eben auch die Hoffnung auf Corona-Geschäft. Die Bayer-Aktie immerhin mit einem Plus von fast 1%. Dann CureVac, an der deutsche Staat ja auch beteiligt ist. CureVac heute mit einem Aufschlag von fast 10%. Und schließlich zu BioNTech aus Mainz. Naja, heute mit meinem kleinen Minus mal BioNTech mit einem Abschlag von fast 1%.
Der irische Billigflieger Ryanair rechnet mit dem höchsten Jahresverlust in der 35-jährigen Unternehmensgeschichte. Wie hoch könnte der ausfallen?
Im laufenden Geschäftsjahr 2020-21 wird mit einem Verlust von fast 1 Milliarde Euro gerechnet. Das Ostergeschäft hat Ryanair im Grunde genommen auch schon abgeschrieben. Allerdings rechnet Ryanair damit, dass im Sommer dann, wenn die gefährdetsten Gruppen geimpft sind, Millionen von Menschen wieder an die Strände Europas strömen wollen. Die Aktie mal ein bisschen im Plus gewesen, jetzt kaum verändert.
ThyssenKrupp prüft neben einem Verkauf für das Stahlgeschäft an Liberty Steel auch noch weitere Optionen.
Es wird wohl auch über eine Sanierung des Stahlgeschäftes aus eigener Kraft nachgedacht, zumal die Geschäfte wohl wieder etwas besser laufen. Die ThyssenKrupp-Aktie auch zwischen Plus und Minus, jetzt mit einem Minus von fast 1%. Bleibt noch der Euro, der gibt ein bisschen nach auf 1,2079 $. Und der Blick auf die deutschen Staatsanleihen, da hat sich heute kaum etwas getan. Die durchschnittliche Rendite, die ist unverändert bei minus 0,54%.
Und das waren Börseninformationen von Jan Plate. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Hier folgt Kultur heute, dann mit meinem Kollegen Jörg Biesler im Studio. Mein Name ist Sina Fröndrich.